Die Überschrift von meiner Predigt ist heute Rahab von Ablehnung zur Annahme. Heute rede ich über eine Frau, die ja in meinen Augen sehr am Rand der Gesellschaft stand. Aber durch Gott wird sie eigentlich der Mittelpunkt einer Geschichte. Heute geht es um Rahab. Als Martin mich angeschrieben hat, ob ich über Rahab reden könnte, da hat er mir so ein Kernthema vorgegeben. Und das war so in etwa, kann Gott mit uns etwas anfangen, wenn wir von den Umständen her nicht in Gottes Plan vorzukommen scheinen? Rahab war eine Frau, die wohl für viele Menschen erst einmal nicht in Gottes Plan vorzukommen scheint. Ihre Geschichte, die steht in Josua 2 und 6. Rahab war eine Prostituierte, die zwischen 1500 und 1400 vor Christi in Jericho gelebt hat. Jericho liegt heute im Westjordanland und gehörte früher zu Kanaan. Kanaan gehörte zu dem Land, was Gott damals seinem Volk Israel versprochen hat. In 5. Mose 7, 1 bis 6 steht: Der Herr, euer Gott, wird euch in das Land bringen, das ihr in Besitz nehmen sollt. Dort wird er mächtige Völker vertreiben und euch ihr Land geben. Die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, die Kanaaniter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. 7 Völker, die größer und stärker sind als ihr. Der Herr, euer Gott, wird sie euch ausliefern und ihr sollt das Urteil an ihn vollstrecken und sie töten. Verbindet euch nicht mit ihnen und schont sie nicht. Geht keine Ehen mit ihnen ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen und nehmt ihre Töchter nicht als Frauen für eure Söhne. Das ist ziemlich deutlich. Und das ist etwas, was eigentlich auch für eine Rahab gilt, die eine Kanaaniterin war. Die Umstände für Rahab, dass sie irgendwie in Gottes Plan passen kann, die sind ziemlich schlecht. Zudem kommt auch noch dazu, dass Rahab eine Prostituierte war. Damals und heute sind Prostituierte eher Frauen, die für uns ja gefallene Frauen sind. Die stehen eher am Rand und werden von vielen einfach gemieden. Rahab lebte damals in Jericho. Und was ich spannend fand, ist, dass Rahab die Geschichten von Israel kannte. Rahab kannte die Geschichte von dem Volk, das von Gott selber auserwählt wurde. Sie kannte die Geschichten, wie Gott Israel aus Ägypten geführt hat. In der Bibel steht, dass sie wusste, dass Gott ein Meer geteilt hat, um das Volk Israel da durchzuführen. Und ich frage mich, ob sie auch wusste, dass das Volk Israel tagsüber von einer mächtigen Wolkensäule geführt wurde und nachts von einer Feuersäule. Jeden Tag fiel Brot vom Himmel und hat das Volk Israel versorgt. All diese Geschichten, die kannte Rahab. Und sie hatte auch gehört, dass Gott diesem Volk ihr Land versprochen hat, ihre Heimat. In der Bibel steht, dass ganz Jericho das wusste und dass sie sich vor den Israeliten gefürchtet haben. Und irgendwann kam dann diese Nachricht und ich gehe immer so in Geschichten rein. Ich stelle mir das einfach ja aus der Sicht von Rahab vor. Irgendwann hörst du diese Nachricht, Israel ist auf den Vormarsch. Und irgendwann hörst du, dass Israel sich bereits östlich vom Jordan lagert. Und der Jordan war ein Fluss, ja, der zwischen Jericho und dem Volk Israel noch lag. Und ich glaube manchmal, dass diese Leute ganz schön Angst vor diesem Volk hatten. Jericho lag an einer wichtigen Handelsroute. Und so war das völlig normal, dass in Jericho viele Menschen vorbeikamen und bei Rahab kamen auch sehr viele Menschen vorbei. Aber wegen dieser Angst vor diesem Volk, was auf der anderen Seite vom Jordan lag, waren die Menschen, glaube ich, ziemlich auf der Hut. Und so ist das nicht ungewöhnlich, dass plötzlich 2 Männer auffallen, die bei der Rahab ins Haus gehen. Und in der Bibel steht, dass Rahab sofort bemerkte, das sind keine normalen Männer, das sind Spione der Israeliten, die unser Land auskundschaften wollen. Und nicht nur Rahab bemerkt das, sondern die Menschen in ihrer Stadt auch. Und so kommt das bis vor den König, der erfährt, da sind 2 Männer bei Rahab im Haus. Und der König schickt sofort Soldaten los, diese Männer aus dem Haus von Rahab zu holen. Ich habe mir gedacht, die meisten Menschen aus Jericho hätten wahrscheinlich diese Spione verraten, weil sie Angst hatten. Jericho war auf eine Belagerung vorbereitet. Ich habe ein bisschen geguckt und spätere archäologische Ausgrabungen bestätigen, dass die Vorratskammern von Jericho voll mit Getreide waren. Jericho war vorbereitet und in der Bibel steht, es war eine große, gut befestigte Stadt. Und menschlich gesehen glaube ich, wenn man bemerkt hätte, hey, die Feinde sind in der Stadt, man würde sie verraten. Rahab handelt aber irgendwie ganz anders. Rahab versteckt diese Spione auf ihrem Dach unter dem Flachs. Und als die Soldaten kommen, schickt sie sie weg und sagt, die Männer sind schon weitergezogen. Sie versteckt die Männer und ich habe mich gefragt, warum hat Rahab das getan? War ihr ihre Heimat egal? Hat sie gesagt, mir ist die Stadt sowas von egal? Ich glaube aber, dass die Antwort eine andere ist und die steht in Josua 2, 8. Da sagt Rahab zu den beiden Spionen, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land geben wird und wir haben große Angst. Wir haben gehört, dass der Herr euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gekommen seid. Und wir wissen auch, was ihr mit den Amoritern und ihren Königen Sihon und Og gemacht habt auf der anderen Jordanseite. Ihr habt sie völlig vernichtet. Als wir das hörten, waren wir vor Angst wie gelähmt. Jeder von uns hat den Mut verloren. Der Herr, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier unten auf der Erde. Und deshalb flehe ich euch an, schwört mir jetzt bei dem Herrn, dass ihr meine Familie und mich verschont, denn ich habe euch das Leben gerettet. Rahab sagt, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land geben wird. Und sie sagt, euer Gott ist der wahre Gott. Und sie sagt, deshalb flehe ich euch an. Rahab hat von diesem Gott der Israeliten gehört. Und nur von den Geschichten, die sie gehört hat, hat sie gewusst, das ist der wahre Gott. Es gibt keinen anderen. Gott hat den Israeliten gesagt, er wird ihnen das Land geben. Und Rahab hat das geglaubt. Denn wenn der wahre Gott etwas sagt, dann wird das geschehen. Und du kannst dich dagegen stellen, wie du willst. Es wird geschehen. Was hätte das für eine Rahab bedeutet, wenn sie erwischt worden wäre? Ich denke mal, dass das für Rahab den Tod bedeutet hätte. Aber was ich erstaunlich an Rahab finde, sie fürchtet Gott mehr als die Menschen aus ihrem Volk. Was Gott sagt, wird geschehen. Und sie weiß, ich brauche mich nicht gegen Gott zu stellen. Und ich finde, dass Rahab uns damit ein Vorbild ist. Weil mal ganz ehrlich, wie oft fürchten wir uns mehr vor Menschen als vor Gott? Wie oft ist mir das wichtiger, vor Menschen gut dazustehen, als dass ich vor Gott gut dastehe? Die Spione versprechen ihr, dass sie sie verschonen werden, wenn sie sie nicht verrät. Und Rahabs Haus lag direkt an der Stadtmauer und Rahab ließ die Männer mit einem Seil diese Mauer hinunter. Und die Männer sagten ihr, wenn wir anrücken, dann lass dieses rote Seil aus deinem Fenster hängen, damit wir erkennen, dass das dein Haus ist und wir werden dich und deine Familie verschonen. Und Rahab tat das. Und die Geschichte geht weiter. Es dauert nicht lange, da hört Jericho, die Israeliten haben den Jordan überquert. Und was ich so erstaunlich finde, du musst dir das vorstellen, du sitzt in dieser Stadt und du hörst nicht nur, die Feinde sind über den Jordan gekommen, du hörst, Gott hat den Jordan gestaut. Er hat das Wasser aufgehalten und genauso wie das durch das Tote Meer zieht dieses Volk Israel, vor dem du so eine Angst hast, durch den Jordan. Und nicht nur das. Israel lagert sich in der Nähe von Jericho. Und sie ziehen auf einmal 6 Tage lang jeden Tag an diese Stadt ran. Und wer die Geschichte kennt, sie ziehen einmal schweigend um diese Stadt. Und das tun sie 6 Tage lang. Und du musst dir mal diese Stille vorstellen. Du stehst in dieser Stadt mit dieser Anspannung, dass gleich ein Angriff kommt. Und dann ziehen die einfach schweigend um deine Stadt. Und Rahab sitzt mit ihrer Familie in diesem Haus und bekommt das jeden Tag mit. Und zwar ziemlich nah. Was muss das für eine Anspannung sein? Und am 7. Tag laufen sie plötzlich 7-mal um diese Stadt. Und beim 7. Mal fängt das ganze Volk auf einmal an zu schreien und die Trompeten zu blasen. Das muss auf einmal ein Lärm nach dieser Stille gewesen sein. Ich stelle mir das manchmal so vor, bevor so ein Sturm kommt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wie still das vorher wird. Und diese dunklen Wolken kommen und auf einmal geht das los. Und ja, wie war das für ein Rahab? Eine Rahab sitzt in diesem Haus mit ihrer Familie und ich kann mir richtig vorstellen, wie sie betet, dass diese Israeliten ihr Wort halten, dass sie hofft, hoffentlich halten die Wort. Und dann erwartest du in diesem Haus, jeden Moment werden die Israeliten über diese Mauern klettern, jeden Moment werden sie diese Mauern einreißen und reinkommen. Aber stattdessen passiert etwas, womit keiner rechnet. In der Bibel steht, dass ohne Zutun von Menschenhand auf einmal die Mauern anfangen einzustürzen. Und ich frage mich, ob Rahab in diesem Moment gedacht hat, vielleicht verschonen mich die Israeliten, aber verschont mich Gott selber. Diese Mauern fallen ein, ohne dass irgendein Israelit was macht. Und ich stelle mir vor, wie sie in diesem Haus sitzt und sieht, wie nach und nach alles einkracht und denkt, gleich bin ich dran, ich bin verloren. Aber das passiert nicht. Rahabs Haus bleibt stehen. Die israelitischen Soldaten kommen rein und bringen Rahabs ganze Familie und Rahab raus vor die Stadt. Und für mich ist es das erste Mal, dass Rahab nicht nur von diesem Gott aus Israel hört, sondern es ist das erste Mal, dass sie Gott selber erlebt. Es ist das erste Mal, und was so erstaunlich ist, sie erkennt, Gott selber hat mich verschont. Nicht nur die Israeliten, Gott hat mich verschont. Und das muss für sie so besonders gewesen sein, weil sie gesagt hat, er wird mich gesehen haben, mich, eine Hure, die für andere vielleicht nicht viel wert war, die für andere ja nur diese Frau ist, aber dieser Gott hat sie verschont. Er war barmherzig. Im 3. Mose 19,34 steht, dass Gott zum Volk Israel gesagt hat, unterdrückt die Fremden nicht, die bei euch leben, sondern behandelt sie wie euresgleichen. Liebt sie wie euch selbst, denn auch ihr seid Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Rahab zieht nicht weg. In der Bibel steht, sie blieb bei dem Volk Israel und dass ihre Nachfahren immer noch in Israel leben. Eine Rahab lernt Gottes Barmherzigkeit kennen und seine Güte. In Römerbrief 4,2 steht, dass es Gottes Güte ist, die uns Menschen dazu bringt, dass wir uns verändern. Und Rahab erlebt das und da steht, sie ändert ihr Leben und sie lebt unter diesem Volk. Und was ich so erstaunlich finde, sie lebt nicht nur bei dem Volk Israel, sondern irgendwann gehört sie zu diesem Volk. Der Gott, den sie als wahren Gott erkannt hat, das wird ihr Gott. Und Gott nimmt sie an. Und mehr als das, dass er sie nur annimmt. Rahab wird eine Ur-Ur-Urgroßmutter von Jesus Christus. Eine Frau wie Rahab kommt in den Stammbaum von Jesus vor. Und wer hätte das gedacht, dass ausgerechnet sie in diesen Plan gehört, zu Gottes Familie zu gehören? Ich denke, dass wir oftmals Menschen in Gottes Plan nicht sehen können, weil wir sie nicht in unseren Plan sehen. Wer von euch würde sich freiwillig eine Prostituierte als Schwiegertochter aussuchen? Wer von euch würde sich eine Prostituierte freiwillig als Mutter aussuchen? Ist das nicht so, dass wir selber Menschen oftmals an den Rand stellen, weil sie nicht in unser Bild passen? Keiner von uns weiß, warum Rahab eine Prostituierte geworden ist. Wir wissen nicht, ob sie so arm war, dass sie dazu gezwungen war. Wir wissen auch nicht, ob sie einfach falsche Entscheidungen getroffen hat. Darüber steht in der Bibel tatsächlich nichts. Aber wisst ihr, was über Rahab in der Bibel steht? In Hebräer 11 werden Glaubenshelden aufgezählt. Und ein Glaubensheld davon ist Rahab. Rahab wird als Beispiel hingestellt, dass sie so an Gott glaubte, dass sie die Einzige war, die sich aus Jericho nicht gegen Gottes Willen gestellt hat. Die anderen hätten doch auch alle sagen können, was bringt das, sich gegen Gott zu stellen? Rahab ist die Einzige, die sagt, das kann man nicht. Und in Jakobusbrief wird sie wieder als Beispiel genannt, als eine Frau, die ja Taten vollbringt nach ihrem Glauben. Und da steht, dass Glauben ohne Taten tot ist. Gott hat Rahabs Herz gesehen, was wir Menschen oftmals bei anderen nicht sehen können. Rahabs Geschichte ist für uns ein gutes Beispiel, dass wir Menschen nicht an diesen Rand stellen, weil sie nicht in unser Bild passen. Gott sagt einmal zu Petrus in der Apostelgeschichte 11,9, was Gott für rein erklärt hat, das nennt du nicht unrein. Wenn Gott einen Mensch annimmt, mit welchem Recht sagen wir manchmal, dass wir ihn ablehnen dürfen? Es gibt noch was, was über Rahab in der Bibel steht. Und zwar, dass Rahab die Mutter von Boas wird. Und Boas, die Geschichte von Boas mag ich sehr gern. Boas ist der Mann, der später die Ruth heiratet. Und Ruth war auch eine Außenseiterin. Ruth war eine Moabiterin und eine Witwe, die mit nichts nach Israel kommt. Und Boas, da steht in der Bibel, war gut zu ihr. Das war ein gutherziger Mensch. Und ich glaube manchmal, dass ein Boas das von seiner Mutter gelernt hat. In Lukas Evangelium 7 steht, dass ein Mensch, dem viel vergeben ist, dass der viel liebt. Und ich glaube manchmal, dass eine Rahab gemerkt hat, wie viel ihr vergeben wurde. Eine Rahab hatte eine Chance, ein neues Leben bei Gott zu beginnen. Und ich finde das so schön, weil ich weiß, sie muss viel geliebt haben. Und sie hat das an Boas weitergegeben. Ich glaube manchmal, Boas war so ein großzügiger Mensch wegen einer Rahab. Und somit dachte ich, sie war die perfekte Mutter für ein Boas. Das war perfekt für diesen Plan, den Gott mit seinem Stammbaum hatte. Sie hat ihn Liebe gelehrt. Sie hat ihn Vergebung und Annahme gelernt, weil sie selber das alles bei Gott bekommen hat. Und so rückt Rahab auf einmal von diesem Rand, von dieser Ausgestoßenen, mitten in den Plan Gottes und gibt das weiter, was wir eigentlich alle weitergeben sollen. Liebe, Vergebung und Annahme. Ich möchte euch eine persönliche Geschichte erzählen. Vor 3 Jahren ist eine Freundin von mir an Krebs gestorben. Und ein halbes Jahr bevor sie starb, war sie halt nur noch bettlägerig. Und weil das mitten in Corona war, wollte sie nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie gesagt hat, ihr seht mich alle nicht wieder. Und dann haben wir abwechselnd meine Freundin gepflegt, dass jeder jeden Tag um sie rum war. Und ganz ehrlich, es gab manche Tage, da war das anstrengend. Und es gab Tage, da habe ich mich manchmal so hilflos und überflüssig gefühlt, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und dann gab es diese Tage, wo ich gebetet habe und gesagt habe, Gott, schick doch jemand anderen. Jemand, der da viel besser hinpasst. Du kannst einen Pastor schicken. Du kannst einen Seelsorger schicken. Du kannst irgendjemand schicken, der vielleicht mutiger ist als ich oder der einfach so die richtigen Worte im richtigen Moment hat. Und manchmal, wenn ich Gott gefragt habe, was soll ich denn machen, dann kam immer nur dieser Satz in meinen Kopf, du sollst sie lieben. Du sollst sie einfach lieben. Und die Zeit verging und ich weiß, einen Tag lag sie im Bett und hat dann einfach zu mir gesagt, Hanna, was stört dich eigentlich an dir selber am meisten? Und dann habe ich gesagt, ach, das viel. Aber ich habe gesagt, am meisten stört mich, ich fühle mich manchmal so wie Elmar, der bunte Elefant. Und ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt, das ist so ein bunter Elefant, der halt unter den grauen Elefanten immer auffällt, weil der Blödsinn macht oder zu laut ist und zu quirlig. Und Elmar versucht auch immer, sich anzumalen, um grau zu sein, aber er schafft das nicht. Und ich habe gesagt, ich fühle mich so, weil ich bin nicht die vollendete Dame. Also lasst euch vom Blazer nicht täuschen. Ich habe aber auch Turnschuhe an. Mein Vater wollte mir mal schicke Schuhe kaufen, das wurden auch Turnschuhe. Nein, ich habe gesagt, manchmal stört mich das, weil ich zu laut lache oder ich rede zu viel. Und manchmal fahre ich dann nach Hause und denke, oh, hättest du nicht einfach deinen Mund halten können oder leiser lachen können oder ein bisschen damenhafter sein können. Ich habe ihr gesagt, ja, das stört mich schon manchmal. Und was ich so schön fand, sie lag einfach da und hat gelächelt. Sie hat da nichts zu gesagt, sie hat sich das angehört und gelächelt. Und eine Woche später kam ein Päckchen bei ihr an und sie hat gesagt, Hanna, kannst du das mal holen und aufmachen? Und dann hat sie gesagt, was da drin ist, ist für dich. Und ich habe dieses Päckchen aufgemacht und da drinnen war ein bunter Elmar, ein Stofftierelefant. Und sie hat nur zu mir gesagt, weißt du was, Hanna? Du hast mein Leben bunt gemacht, als das nur noch grau war. Und sie sagt, gerade weil du so viel geredet hast, war das so, als wenn du mich irgendwie noch am Leben teilhaben lässt. Und dann hat sie gesagt, dass du so bist, war doch für mich genau richtig. Und ich dachte hinterher, wisst ihr, manchmal denken wir passen nicht in Gottes Plan. Manchmal denken wir darüber nach, wer wir sind und auch gerade besonders, wer wir nicht sind. Und manchmal denken wir auch, das kann ich nicht und das kann ich nicht. Aber mal ganz ehrlich, Gott weiß es doch besser, oder? Gott weiß doch besser, wo er uns hinstellt. Gott wusste, dass Rahab die perfekte Mutter für ein Boas ist. Und Gott wusste, meine Freundin brauchte derzeit einen bunten Elefanten. Wir sollten aufhören, immer darüber zu urteilen, wer wir oder wer andere sind, sondern uns mehr auf das Urteil von Gott verlassen. Viele Menschen, die Jesus begegnet sind, hatten Angst, dass sie nicht gut genug für Gottes Plan sind. Als Petrus, und Petrus kennt fast jeder, das erste Mal auf Jesus trifft, da sagt er: Herr, geh weg von mir, ich bin ein schlechter Mensch. Und ihr wisst alle, Jesus fordert ihn nur auf: Folge mir. Und das gilt heute Morgen für jeden Einzelnen von uns: Folge mir. In Johannes 3,16 steht: Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn auch für dich gab. Vielleicht fühlst du dich heute Morgen manchmal ganz weit am Rand, ganz weit weg von Gott. Vielleicht bist du aber auch jemand, der immer nur von Gott gehört hat, aber ihn noch nie selber erlebt hat. Aber vielleicht spürst du manchmal diese Sehnsucht in dir, dass du zu ihm gehören willst. Vielleicht merkst du gerade heute Morgen, dass Gott es gut mit dir meint. Und genau das ist das, was uns eigentlich zu Gott hinzieht. Dann hast du heute Morgen die Gelegenheit, Gott eine Antwort zu geben. Das Lobpreisteam möchte gleich ein bisschen Musik machen. Und das ist so ein Moment für euch, wo ihr euch Zeit nehmen könnt und einfach mal zu Gott selber sprecht und sagt, dass ihr vielleicht mitten reingehören möchtet, mitten zu ihm, zu seinem Plan, zu seiner Familie. Und vielleicht sind einige dabei, die sagen: Ich kann nicht beten, mir fehlen die Worte, oder ich fühle mich so sehr am Rand, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Dann nutzt nach dem Gottesdienst die Gelegenheit. Ich habe gehört, einfach sagt: Doch, ich möchte heute vielleicht auch von Rand mitten rein in die Geschichte Gottes gehen.